Sie ist Bundesministerin für Arbeit und verwaltet damit ein Mega-Ressort in Deutschland. Sie ist Chefin der traditionsreichen SPD. Bärbel Baas ist also politisch ganz oben angekommen. Ihre Rede auf dem Arbeitgebertag sollte doch eigentlich ein Selbstläufer werden. Doch dann wurde sie in der vergangenen Woche von den Arbeitgebern ausgelacht, wegen ihrer Darstellung der Rentenreform. Es folgte eine neue Rede von Bärbel Baas, diesmal bei den Jusos, und da sagte die Ministerin, sie wüsste nun, wo der Gegner sei. Die Arbeitgeber wurden von der Arbeitsministerin als Gegner bezeichnet. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Großer Ärger allenthalben. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat sich jetzt aber eindeutig vor seine Genossin gestellt.
Begonnen hat das ja alles mit ihrem Auftritt beim Arbeitgeberverband. Und ich glaube, wir sind uns alle hier einig, dass das Auslachen einer Ministerin an dieser Stelle überhaupt nicht geht. Und insofern finde ich schon auch, dass man sich von Seiten des Arbeitgeberpräsidenten wirklich nochmal überlegen sollte, wie man damit umgeht. Und insofern hoffe ich, dass man dort jetzt auch wieder zurück zur Sachlichkeit kehrt, gerade auch was die Arbeitgeberseite angeht.
Auslachen unter Freunden geht gar nicht, so interpretiere ich mal Matthias Miersch. Da ist richtig was los im politischen Berlin. Die Ereignisse überschlagen sich und wir schalten zu unserem Mann in der deutschen Hauptstadt. Gerade noch im Bundestag, jetzt schon bei 18:20. Hallo Frank Wallich.
Hallo Benjamin Golmer. Hallo.
Die Baas-Story ist jetzt schon so ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es kommen immer neue Wolken dazu und auch Friedrich Merz spielt mit. Was ist denn der aktuelle Stand aus deiner Sicht?
Naja, aus meiner Sicht, die Rolle wird aus der Serie gestrichen. Das heißt, keiner redet mehr darüber. Man hat ein bisschen versucht, wieder die Lacher zum Täter zu machen und zu sagen, oh, die haben doch überhaupt keine Manieren gehabt, die Arbeitgeber. Man hat sie nicht ausgelacht, sondern man hat über ihre Naivität gelacht. Und als sie dann nochmal nachholte und sagte, ich finde das aber nicht zum Lachen und finde das nicht lustig, dann hat mir eben nochmal gelacht, weil einfach gezeigt wurde, dass die Frau auch eine, sagen wir, eine narzisstische Störung hat und ziemlich eingeschnappt und ziemlich hilflos ist. Es gibt noch von einem SPD-Ministerpräsidenten, der im Wahlkampf steht, in Rheinland-Pfalz, Schweizer heißt der Mann, der sagte, also da sollten die Arbeitgeber, sollten doch auch mal sich ein bisschen an Manieren erinnern. Also die Gouvernanten der SPD, die bringen Manieren bei. Das klingt so ein bisschen, wie die Majestäten sagen, wie die Kinder ihre Bestecke richtig halten sollen, damit alles ganz ordentlich zugeht. Aber die Situation, die politische Situation in Berlin, im Augenblick, im Bundestag, die ist so, dass diese Causa Bärbel Baas im Grunde zu einem Nebenschauplatz wird. Und man hörte ja auch von Bundeskanzler Friedrich Merz, er habe das inakzeptabel gefunden und habe sie in den Senkel gestellt. Keiner war dabei. Vielleicht hat er auch gesagt, komm, wir machen weiter. Es gibt Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel die Rente.
Naja, also Nebenschauplatz. Ich habe hier unterschiedliche Zitatfetzen von CDU-Leuten. Da heißt es, Fehlbesetzung im Amt, gefährlich und untauglich für das Ministerium, höchst verstörend, inakzeptabel. Und das Letzte, wie du schon gesagt hast, vom Kanzler. Hast du sowas schon mal erlebt, dass eine Koalition sich so übereinander äußert, nach gerade mal 7 Monaten?
Nee, das ist wirklich neu und man merkt, dass das Vertrauen im Grunde gar nicht mehr vorhanden ist, sondern Misstrauen gegenüber dem Koalitionspartner in Anführungszeichen SPD, weil viele in der Union merken, dass die Union als politische Partei kaum einen Handlungsspielraum hat. Es reicht noch nicht mal, dass Friedrich Merz von seiner Kanzlerkompetenz oder Richtlinienkompetenz gebraucht macht, weil die SPD wird sagen, ja und, wenn du nicht mit uns willst, mit wem willst du sonst? Es ist ja niemand da. Und das ist das Dilemma, in dem diese Koalition mit diesem Kanzler ist. Er ist im Grunde bewegungsunfähig und diese 15%, 14% Partei SPD, die kann sich wirklich aufführen, dass ich nie ganz sicher bin, wer eigentlich Ratschläge für politisches Benehmen bräuchte.
Die Bild schreibt, der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten soll am Dienstag in der Fraktionssitzung gesagt haben, wenn ich mir die Beschlüsse der Jusos und SPD-Landesparteitage der letzten Monate anschaue, dann frage ich mich, mit welchem Recht ruiniert die SPD unser Land? Hältst du das für authentisch, das Zitat?
Ja. Ja, das ist authentisch. Von Stetten ist engagierter Mittelstandspolitiker. Und er weiß natürlich, was der ganze Mittelstand, die kleineren und größeren Betriebe, wie die um ihr Überleben kämpfen und wie die SPD im Grunde die Garrotte anzieht und diesen Unternehmen das Leben immer, immer schwieriger macht. Das ist für viele Industrieunternehmen im Grunde ums Überleben oder um die Insolvenz geht. Und das fragen sich ja viele, aber selbst die Antwort kann ja nicht sein, wir lösen die Koalition auf. Mit wem soll die Merz-Union oder die Spahn-Union denn zusammenarbeiten? Es gibt die Brandmauer und jenseits der Brandmauer sind unsere Demokraten. Also kann er sich jemanden aussuchen von unserer Demokratie. Und das ist und bleibt die SPD. Und das wird ja nicht das letzte Mal sein, dass wir über Forderungen der SPD sprechen, die einfach bei der Union durchgewunken werden müssen, weil es keine Alternativen gibt.
Wir hören ja immer wieder diese Indiskretionen, vor allem aus der Unionsfraktion. Und da ist auch häufig die Bild dabei. Das heißt, wer wissen will, was bei der Union besprochen wird, der muss nicht bei der Union sein, der liest halt einfach öfter mal die Bild. Wie würdest du das sehen? Sind das gezielte Durchstechereien? Welches Ziel haben die?
Nein, man hat ja auch, wenn man lang genug als politischer Korrespondent in Berlin arbeitet, kennt man ja seine Abgeordneten, die man anrufen kann und da bekommt man zumindest einen Teil der Wahrheit mit. Und telefoniert man mit mehreren Abgeordneten, wird dieser Teil der Wahrheit immer größer. Das ist schon so, dass die Fraktionssitzungen der Union von großem Misstrauen geprägt sind, von ja fast auch so ein bisschen Verzweiflung, dass man nicht anders kann, als im Augenblick eben der SPD nachzugeben. Aber der Unmut steigt und gerade auch bei solchen Abgeordneten, die jetzt in 3 Monaten vor Landtagswahlen stehen, die merken einfach, dass die schlechte Performance dieses Kanzlers auch mit einem schlechten Abschneiden ihrer Unionsparteien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit nach Hause gehen wird.
Dieser Fraktion steht Jens Spahn vor, ehemaliger Bundesgesundheitsminister. Und der soll seinen Abgeordneten massiv gedroht haben, sie würden halt beim nächsten Mal nicht in den Bundestag kommen, wenn sie jetzt nicht so stimmen, wie Herr Spahn und Herr Merz das wollen. Ist das normale parlamentarische Gepflogenheit oder ist das undemokratisch oder ist es vielleicht auch beides?
Nee, es ist politisch, das wird schon eingesetzt und das hat ja auch schon Angela Merkel gemacht, da hatte ja die Fraktion vor ihr richtig Mores und hat aufgepasst und manche widersprechende Abgeordnete, der hat sich dann bei der Listenaufstellung plötzlich einem Gegner gegenüber gesehen, der ihm dann das Mandat abgenommen hat. Das gibt es schon, dass man damit droht, das hat auch Kanzler Schröder vorher gemacht, das ist politischer Usus. Die Frage ist natürlich nur, wie oft, wie lang, wie ausgiebig muss ein Abgeordneter oder muss eine Fraktion sich so etwas gefallen lassen, dass bei begründeten Zweifeln an bestimmten Gesetzen, dass die Zweifler Gefahr laufen, aus dem Parlament geworfen zu werden oder Vergünstigungen gestrichen bekommen oder Sonderposten gestrichen bekommen. Das ist schon eine Art, so kann man politisch mit umgehen, das macht ein Fraktionschef auch, aber das geht nicht auf die ganze Legislaturperiode über.
Also vielleicht sind die Bürger ja auch ein bisschen naiv, wenn sie denken, das Mandat wäre frei. Ich dachte, das Mandat ist frei und dann hören wir solche Geschichten wie von einer CDU-Abgeordneten, die gesagt hat, ja, also eigentlich wollte ich dem Rentengesetz nicht zustimmen, aber dann habe ich Jens Spahn kennengelernt und das kann man so verstehen, ach, der Jens Spahn ist ja so ein netter Kerl, so richtiger Schwiegersohn-Typ, man kann aber auch verstehen, der Jens Spahn ist ein eiskalter politischer Killer, der mir mit dem politischen Mord gedroht hat.
Beides ist vielleicht richtig. Die Abgeordnete, das ist die Ehefrau des Ex-Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Carstensen. Da muss man sich fragen, wie naiv kann man eigentlich sein? Oder ist einem keine bessere Ausrede eingefallen? Es gibt ja auch andere Abgeordnete, die sagen, ach, jetzt hat er mich doch überzeugt. Das ist ein Argument. Es gibt weitere Abgeordnete, die diesem Rentenpaket jetzt zustimmen werden, die sagen, der Bestand der Koalition ist wichtiger als eben meine eigene Meinung. Die Fraktion hat ja auch sowas wie eine Geschäftsordnung, legt die am Anfang der Legislaturperiode fest. Und darin steht auch, und das im Grunde schon seit Jahrzehnten, dass wenn ein Abgeordneter nicht mit der Regierung stimmt, er das vorher dem Chef der Fraktion ankündigt, dass man dann mit ihm nochmal redet. Das ist ein normales Verfahren in der Geschäftsordnung. Aber hier mit dieser Rente geht es ja auch darum, wie weit der Staat sich verschuldet. Es gibt große Widerstände in der Union, weil es ein ausschließlich SPD-getriebenes Gesetz ist. Und diese Widerstände sind zu berücksichtigen. Aber in diesem Fall versucht die Fraktionsführung ziemlich eiskalt drüber hinwegzugehen. Und da benutzen auch solche Leute wie Jens Spahn die Mittel, die am rücksichtslosesten und am effektivsten sind. Das heißt, man versucht oder droht damit, dass das Mandat verlustig gehen könnte.
Das trifft ja dann vor allem gerade die jungen Abgeordneten, die ja eigentlich noch viele Jahre im Bundestag sitzen wollen und deswegen jetzt eher in der Position sind, sich Freunde zu machen. Aber die sind ja dann doch eine ganze Weile hart geblieben, bis dann heute Nachmittag für den Kanzler und den Fraktionsvorsitzenden eine Art Rettung kam, und zwar in Form von Heidi Reicheneck von der Linken.
Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das heißt, da wurden einmal die jungen Abgeordneten in der Union düpiert. Ihr könnt so lange dagegen maulen, gegen dieses Gesetz. Ihr könnt so vernünftige Gründe für euer Gemaule haben. Es ist uns völlig egal. Wir stimmen jetzt mit der Linken ab. Und genau das passiert. Merz ist jetzt zum zweiten Mal bei seiner Wahl zum Bundeskanzler, war das schon mal der Fall, auf die Gunst der Linken angewiesen. Und er ist im Grunde jetzt ein Kanzler unserer Demokratieparteien. Und mit der Linken zu kooperieren, das wird ein ziemlich teurer Spaß. Und wenn die Bevölkerung das mitkriegt, unter welchen Umständen und unter welchen Bedingungen Merz seine Gesetze oder die Gesetze der SPD durch den Bundestag bekommt, das wird der ganzen Partei nicht gut tun. Und ich habe mit zwei Abgeordneten gesprochen, die waren, als sie diese Nachricht erfuhren, waren die erstmal platt und sprachlos und sagen, so weit ist es jetzt gekommen, wie sollen wir denn erklären, dass wir eine große oder eine SPD-CDU-Koalition sind, wenn wir uns von Linken abhängig machen. Für die Linke, für Heidi Reicheneck, ist es natürlich ein großer Erfolg. Sie wird ins Regierungsgeschehen mit einbezogen, und zu verantworten hat das Friedrich Merz. Oder Jens Spahn. Aber beide können ja sagen, also wir haben ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Wir mit den Linken reden doch gar nicht. Nein, man lässt reden. Das macht nämlich die SPD. Die hat mit denen geredet.
Da brauchen wir jetzt echt noch mal ein paar Details von dir. Wenn ich die Linken richtig verstehe, sehen sie die AfD als Super-Nazi-Partei. Aber die Union sehen sie doch eigentlich als eine verkappte Nazi-Partei. Und jetzt sprechen Sie mit denen oder sprechen über die SPD mit der Union und helfen der Union, ihre Kanzlerschaft zu sichern. Das könnte doch auch für Heidi Reicheneck schlecht ausgehen.
Nein, glaube ich nicht. Das wird für die Linken, ist das ein Erfolg. Heute wurde ja auch einmal von der linken Abgeordneten, der wirklich das linke Herz durchgegangen ist, wurde gesagt, und Sie von der CDU, Sie sind ja auch eine Art faschistische Partei. Da hat man sich bei der CDU geschüttelt. Aber es geht ja erstmal um diese Rente. Wäre dieses Rentengesetz gescheitert an der Union, an diesen Abweichlern, dann wäre der SPD nichts übrig geblieben, als aus der Koalition zu gehen. Und man hätte Neuwahlen veranstalten müssen. Da hat niemand eigentlich ein Interesse daran, die jungen Abgeordneten nicht, die älteren Abgeordneten, die gerne noch im Bundestag bleiben würden, auch nicht. Und Friedrich Merz wäre dann nicht mehr lange Kanzler gewesen. Also wurde alles versucht, das läuft mittlerweile hinaus auf eine groteske, wir als Zuschauer oder ich, der das versucht zu interpretieren, denke, das ist ja irre, was da passiert. Aber diejenigen, die das machen, die halten das für sachgetriebene, interessengeleitete Politik, und die werden natürlich weitermachen, weil sie das nicht für grotesk, sondern für angemessen halten.
Da gab es dann heute Nachmittag noch eine weitere Meldung. Also mit der Enthaltung der Linken braucht Merz diese jungen Abgeordneten jetzt nicht mehr. Und prompt wurde eine andere Verabredung gebrochen und ein Antrag zurückgezogen, den man eigentlich als Kompromiss für die Jungen einbringen wollte. Das riecht für mich jetzt so nach einer knallharten Rache. Ihr habt uns jetzt wochenlang hier auf Trab gehalten, ihr wolltet nicht einlenken und jetzt nehmen wir euch alles weg, was ihr in der Zwischenzeit verhandelt habt. Guckt, wo ihr bleibt.
Ja. Ja, das kann man eigentlich so sehen. Das ist ein Affront und sagt so, das habt ihr davon. Und dieser Antrag, der von der Tagesordnung genommen wurde, das war sowas wie ein Beipackzettel für eine Rentenkommission, was die alles verhandeln sollte, nämlich eine stärker privat finanzierte Rente zum Beispiel. Das ist jetzt alles weggenommen worden und man sagt so, das, was bislang verhandelt wurde, stellen wir zur Abstimmung und ihr jungen Abgeordneten oder die ihr unzufrieden seid, macht doch, was ihr wollt. Wir haben jetzt die Mehrheit, denn diese Abstimmung, jetzt wird es nochmal kompliziert, da braucht man im Grunde nicht.
Wir dürfen es leider nicht mehr groß kompliziert machen. Ich habe nämlich gerade gemerkt, dass wir es verquatscht haben. Wir haben noch was Wichtiges auf dem Zettel. Du kommst ja gerade aus dem Reichstag und da wurde ja auch über das Wochenende in Gießen gesprochen. Also Gründung Generation Deutschland und die Proteste dagegen. Du sollst uns doch auch noch mal einen kleinen Bericht von dieser Debatte geben.
Ja, also ich würde vorschlagen, wer immer das die Zeit hat und das Interesse hat, kann sich diese oder sollte sich diese Debatte, diese Aktuelle Stunde im Netz nochmal ansehen. Also wurde einberufen von der AfD, die eben beklagte 50 verletzte Polizisten. Sie konnten ihren Gründungsparteitag der Jugendorganisation nicht ordentlich abhalten. AfD-Abgeordnete wurden geschlagen, Scheiben eingeschmissen und so weiter und so fort. Und diese Diskussion war etwa so, dass ein Abgeordneter, der Sohn des ex-hessischen Ministerpräsidenten Bouvier, der sagte in der Tat, es war eine Ausnahmesituation in Gießen, aber warum gab es diese Ausnahmesituation? Und dann deutete er auf die AfD und sagte, weil sie ihre Jugendorganisation gegründet haben. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Geschäftsleute in Gießen ihre Geschäfte zumachen mussten. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Polizisten verletzt wurden. Also das war eine totale Umkehr. Die nächsten Redner sagten dann auch, und das waren Leute, die für die Demokratie gekämpft haben und das haben die richtig gut gemacht und verletzt wurden manche Polizisten, nur weil die Polizei viel zu hart gegen die friedlichen, demokratiebewegten Demonstranten vorging. Und man merkte, alle im Bundestag, bis eben auf die AfD, sagten, sie sind dabei erwischt worden, wie sie eine undemokratische, faschistische, homophobe, antisemitische Jugendorganisation gründen wollten. Und das wollten wir verhindern, das ist unser demokratisches Recht. Also hier wurde alles, was Wirklichkeit war, was wir sehen konnten, was man immer noch sehen kann, wurde im Grunde umgedreht und gesagt, und wenn Sie sich jetzt drüber beschweren, dann machen sie wieder ihre übliche Nummer, dass sie sich als Opfer gerieren, dabei sind sie der Täter, sie sind schuld an all diesen Ausschreitungen. Und da bleibt man doch manchmal mit offenem Mund auf dieser Journalistentribüne sitzen und denkt, wenn sich alle einig sind in diesem Parlament, dann können die behaupten, was sie wollen, können auch das Gegenteil von dem behaupten, solange sie alle das tun. Und dann sitzt dann eine ziemlich betropste AfD-Fraktion auf der rechten Seite des Parlaments und denkt, was stimmt da nicht? Was stimmt da nicht? Also wer Zeit hat und sich sowas antun möchte, vielleicht sogar antun sollte, schaut sich diese Aktuelle Stunde an, die ist wirklich bemerkenswert in ihrer Verdrehung von Wirklichkeit und Tatsachen.
Die deutsche Bundesregierung macht da weiter, wo sie vor der Sommerpause war, nach der Sommerpause auch. Da war sie auch im Herbst der Reform und da ist sie in der Weihnachtszeit im Streit. Wir bedanken uns bei unserem Mann in Berlin, Frank Wahrlich.